Sie hören heute: Das ist mein Land hier. Nordirische Protestanten und Katholiken streiten um die richtige Identität. Eine Sendung von Nils Zurawski.
In Nordirland herrschte über 30 Jahre Bürgerkrieg. Vor 5 Jahren wurde Frieden geschlossen. Ein brüchiger und schwieriger Friede. Beide Gruppen, Katholiken als auch Protestanten, fühlen sich benachteiligt, verteidigen ihre Identität und fürchten um ihre Zukunft.
Ganz ehrlich, ich bin hierher gekommen, um den Krieg zu führen. Ich glaubte daran, dass mein Volk unter Belagerung stand. Ich dachte, sie treiben uns aus Ulster raus. Ich wollte meinen Teil zur Verteidigung beitragen. Deshalb kam ich nach Nordirland.
Plüschige Sofas, Bilder von seinen Kindern, eine Schrankwand mit ein paar Büchern, Papiere auf einem kleinen Tisch. Der ehemalige britische Soldat Andrew Park sitzt in seinem Wohnzimmer, seine Frau serviert Tee. Anfang der 70er Jahre kam er aus Schottland, um den Protestanten zu helfen. Aufgewachsen ist er in Glasgow, in einer traditionellen Oranierfamilie. Bereits sein Großvater gründete eine Oranierloge. Diese Traditionen bestimmen sein Leben, damals wie heute.
Damals war es wichtig für mich zu sehen, dass da etwas in Gefahr war. Meine ganze Existenz, meine Identität als Oranier, als Presbyterianer war in Gefahr. Ich dachte, das sei das Ende der Protestanten in Irland. Meine Kultur war bedroht.
Eine Kultur, die weit über 400 Jahre zurückreicht. Zuerst kamen sie als Flüchtlinge und Vertriebene. Die Politik der englischen Herrscher zwang viele Schotten, ihre Heimat zu verlassen. Es waren vor allem Presbyterianer, Methodisten, Quäker und andere Protestanten. Später folgen ihnen Anglikaner. Diese besiedelten im Auftrag und mit Unterstützung der englischen Krone Nordirland. Die meisten von ihnen ließen sich in Londonderry nieder. Dort lebt heute William Temple, Protestant und Nachfahre der Siedler.
The original plantation catered for 200 families, mostly of English origin from the London area.
Die ursprüngliche Siedlung war für 200 Familien konzipiert, hauptsächlich aus London. Londoner Geschäftsleute wurden von James I. beauftragt, die ehrenwerte irische Gesellschaft zu gründen. Diese Familien waren der Ursprung der sogenannten Ulster-Besiedlungen. Es gab wohl auch vorher schon Protestanten in Ulster, meistens Schotten, die aber eher im Osten siedelten. Der Mittelpunkt der Ulster Plantation war aber die Stadt Londonderry, die bis dahin Derry hieß.
And the center for the Ulster Plantation was here in the city of Londonderry. It was then known as Derry.
William Temple ist ein kleiner, dicklicher Mann, etwa 60 Jahre alt. Er lebt in der Fountain, einer kleinen protestantischen Enklave an der alten Stadtmauer von Londonderry. Die Kannsteine sind blau, weiß, rot bemalt, zerrissene britische Fahnen hängen von den Laternenpfählen, an den Häuserwänden großflächige Gemälde, die den Sieg der Protestanten über die Katholiken feiern, vor 300 Jahren. Temple arbeitet für die UUP und sitzt im kleinen, kahlen Büro der Ulster Unionist Party. Vergilbte Poster der Queen und die britische Fahne als Poster an den weißen Wänden. Der Oranier wirkt klein hinter dem großen Schreibtisch. Kämpfe hat es auch nach dem Sieg der Protestanten über die Katholiken in der entscheidenden Schlacht 1690 immer wieder gegeben. In Londonderry hauptsächlich zwischen der katholischen Landbevölkerung und den protestantischen Siedlern.
The Orange Institution was set up in 1795 after the Battle of the Diamond.
Die Oranierlogen wurden 1795 nach den Kämpfen in Derry gegründet, um die Protestanten dauerhaft schützen zu können, nicht nur hier, sondern überall in der Provinz. Es entstand ein effektives und verzweigtes Netzwerk von Logen in Ulster. Der Name erinnert an William von Oranien und seine siegreiche Schlacht am Fluss Boyne.
Die Oranierlogen spielen seither eine wichtige Rolle im Leben der nordirischen Protestanten. Sie waren Bürgerwehren, aber auch Sozialversicherung, Traditionsverein und politische Organisation. Mit ihnen setzen die Protestanten ihre Politik in der Provinz durch. Dazu gründeten sie die bis heute führende protestantische Partei Nordirlands, die Ulster Unionist Party. Auf über 2000 Paraden feiern die Oranier von Mitte Mai bis zum 12. Juli jedes Jahr in Nordirland ihre Traditionen. Mit schwarzen Melonen, kunstvollen Bannern, orangenen Schärpen ziehen sie durch die Straßen. Die Mitglieder der Oranierlogen vorneweg, gefolgt von Marschkapellen, Trommlergruppen und Flötenchören. Dazwischen junge und alte Männer, die die Fahnen und Banner tragen. Begleitet von den vielen Schaulustigen am Straßenrand, ziehen sie so durch die Straßen. Immer wieder kommt es dabei zu Zusammenstößen mit der katholischen Bevölkerung und der Polizei. Für die katholische Bevölkerung ist der Anspruch der Protestanten auf die Vorherrschaft der Grund für ihren Kampf gegen den Staat und Teile der Protestanten. Jahrhundertelange Ungleichheit und soziale Ungerechtigkeit führen 1968 zur Eskalation und zum Bürgerkrieg.
Es war unvermeidlich, als Katholik in den Konflikt hineingezogen zu werden. Lebensbedingungen waren schlecht. Wir hatten keinerlei Menschenrechte. Bei Wohnungen und Arbeitsplätzen wurden wir benachteiligt. Wenn wir Arbeit hatten, dann waren es Hilfsjobs für ungelernte Arbeiter. Eine Ausbildung zu erhalten war nicht möglich. Dabei lässt sich beweisen, dass die Nationalisten besser gebildet waren, akademisch vorn lagen. Die Protestanten hatten einfach die guten Jobs. Jobs speziell für sie, auf der Werft, bei Mackies, dem Flugzeughersteller, bei den Strom- und Gaswerken. Die stellten alle nur Protestanten an. Wir hatten vor allem Hilfsjobs.
Jackie ist ein ehemaliger Kämpfer der IRA. Ende 40, etwa 1,80 Meter groß, mit einem zerfurchten Gesicht, gezeichnet vom Gefängnis und dem harten Leben als Paramilitär. In einer zerbeulten Lederjacke, kettenrauchend, sitzt er in dem Büro der Ardian Focus Group in Nordbelfast. Er setzt sich für die sozialen Belange seines Viertels ein, wie viele andere der inaktiven IRA-Freiwilligen. Die Räume der Focus Group befinden sich in einem kleinen, garagenähnlichen Bau. Zugenagelte Fenster und Gitter schützen vor möglichen Anschlägen. Die Eingangstür ist mit Videokameras und einer Türschleuse gesichert. Das nächste protestantische Viertel beginnt keine 100 Meter von hier. Ganz getraut wird dem Frieden noch nicht. Hinter den Türen kahle Büros mit schmucklosen Möbeln, ein paar Poster an den Wänden. Computer stehen auf den Schreibtischen. Ein geschäftiges Kommen und Gehen bestimmt die Atmosphäre. Den Kampf und sein eigenes Engagement verteidigt Jackie bis heute. Für ihn war es ein Kampf gegen Unterdrückung, ähnlich wie in Südafrika.
Die Parallelen zwischen dem ANC und der IRA, zwischen dem Kampf der Südafrikaner und der Iren, sind einfach unglaublich. Das Land war geteilt, beherrscht von einer Minderheit, gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung. So war es auch in Irland. Die Mehrheit der Iren wurde geteilt und eine kleine Minderheit wurde hier oben zurückgelassen, gegen ihren eigenen Willen.
Als eine Minderheit, umgeben von einer katholischen Mehrheit, fühlen sich auch die knapp 200 protestantischen Familien der Fountain in Derry. Aber verstecken wollen sie sich nicht, trotz des Gefühls der Belagerung. Die Menschen hier müssen sich immer wieder behaupten, sagt William Temple.
Die Protestanten am Westufer haben das Gefühl, eine Geisel zu sein. Sie sind eingeschränkt in ihrer Bewegungsfreiheit und fühlen sich gefangen. Sie können nicht hingehen, wo sie wollen. Am Ostufer können sie sich bewegen, wie sie wollen, und haben das Gefühl von Freiheit. Hier bleiben sie unter sich, in der Fountain, und wenn sie rausgehen, dann meistens auf dem protestantischen Ostufer. And that they stay within their own enclave,
and if they do go out of it, it's mainly to the Protestant waterside. Auseinandersetzungen gibt es häufig, hauptsächlich mit den Jugendlichen der angrenzenden katholischen Nachbarschaften. Es beginnt meistens ohne Ankündigung. Plötzlich fliegen Steine oder Brandbomben in das Viertel. Sie kommen in größeren Gruppen und fangen einen Streit an. Sie fühlen sich provoziert, nur weil sie Protestanten sind und hier leben. Die haben Langeweile, machen ihrem Ärger Luft. So schildern es ein paar Jungen und Mädchen aus dem Jugendclub.
Zwei Wochen vor Weihnachten schmissen sie Benzinbomben, erinner dich. Die Katholiken kamen einfach in die Fountain, Masken vor den Gesichtern, und bombardierten die Fountain. Es ist klein hier im Vergleich zu deren Vierteln. Sie kommen hierher in großen Gruppen, mit Baseballschlägern, und wir sind in der Unterzahl. Du musst Freitagnacht hier sein, wenn die Katholiken reinkommen und anfangen und du kriegst es ab, weißt du? Erst einen und dann geht es richtig los. Steine und Stöcke und alles, was man so werfen kann.
Katholische Jugendliche erzählen ähnliche Geschichten aus ihrer Perspektive. Sie leben in Ballymagroty, einem Viertel in Derry, das von den Einheimischen auch Belly Bosnia genannt wird. Krawalle und Gewalt gibt es immer wieder. Die Fountain, so sagen sie, ist dabei nicht nur das Opfer, ganz im Gegenteil.
Als die Glasgow Rangers gegen Celtic spielten, ging das 2 Tage lang, zwischen der Fountain, der Abercorn Road und der Bogside. Es gibt also 2 Schuldige, nicht nur einen.
Celtic schlug die Rangers und dann flogen Rohrbomben, nein, Molotow-Cocktails. Und die kamen aus der Fountain. Und das waren alles Erwachsene, während von unserer Seite nur Blagen mitgemacht haben.
Es gibt halt immer wieder Krawalle und die gehen manchmal tagelang. Autos werden angezündet, Busse gestohlen, um die Straßen zu blockieren.
Da war dann so ein kleiner Junge, vielleicht 10 Jahre alt, mit einer grün-weiß-orangenen Flagge. Und die andere Seite zeigte ihre Rangers-Flaggen. Und was macht die Polizei? Die schlagen den Kleinen nieder, treten ihn und nehmen ihm seine Flagge weg. Die anderen durften ihre behalten. Der Kleine war vielleicht 10 Jahre alt.
Dave Nickel kennt diese Geschichten. Er ist Sozialarbeiter in Londonderry und hat in seiner Arbeit auch mit solchen Jugendlichen zu tun. Dass es nicht immer so und überall so war, weiß er aus eigener Erfahrung. Seine eigene Jugend hat er anders erlebt.
Ich wuchs auf in den frühen 60ern, in einer relativ freien, gewaltfreien und nicht diskriminierenden Umgebung in Strabane, mit einer gemischten Bevölkerung. Wir hatten katholische und protestantische Freunde. Es war halt auf dem Land.
Nickel, ein leicht hektischer, sehr freundlicher und hilfsbereiter Mann, arbeitet im Workhouse Museum, dem alten Arbeitshaus. Er hat viele Freunde und Verwandte bereits früh verloren. Ein Cousin wurde 1972 erschossen, sein Bruder gekidnappt. Nachbarn starben bei einem Bombenanschlag auf ihr Haus. Er selbst war voller Wut im Bauch. Um etwas zu tun, ging er in die Politik. Er arbeitete bis 1992 für einen lokalen Abgeordneten der Democratic Unionist Party, der Partei des radikalen Pastors Ian Paisley, der zweitgrößten protestantischen Partei.
Shortly thereafter, 70, 72 to 74, things started to happen in the local.
Kurz danach, so 70, 72 bis 74, änderte sich alles, auch in Strabane. Bernadette Devlin und andere Anführer der Bürgerrechtsbewegung demonstrierten in Strabane und Lifford. Dann brannte Eatons Bäckerei. Das Brot lag überall verstreut auf der Straße. Und du kannst dir ja vorstellen, was das für eine ländliche Gemeinde wie uns bedeutet. Von da an war nichts wie vorher. Die Leute zogen sich zurück. Das Leben erstarb. Es gab kein gemischtes Leben mehr, nur noch Beklommenheit.
Beide Gruppen wollten nichts mehr miteinander zu tun haben. Katholiken zu Katholiken, Protestanten zu Protestanten. Kompromisslos, unnachgiebig und für lange Zeit unversöhnbar. Und bis heute halten gegenseitige Abneigung und Misstrauen an. Viele Katholiken fühlen sich nach wie vor als Menschen zweiter Klasse. Auch Martina Andersen. Sie hat für ihre Überzeugungen gekämpft und im Gefängnis gesessen. Sie war eine der wenigen aktiven Frauen der IRA. Eine freundliche, distanzierte Frau, 40 Jahre alt. Sie hat ihr Leben dem Kampf gegen die Unterdrückung gewidmet, ganz und gar. Einen Führerschein hat sie erst seit 4 Jahren. Davor hatte sie keine Zeit dafür, sagt sie, war auf der Flucht, lebte im Untergrund. Heute arbeitet sie für die radikale Sinn Féin-Partei. Jetzt im Frieden will Martina Andersen helfen, die eigentlichen Probleme Nordirlands zu bekämpfen, für mehr Gleichheit mit friedlichen Mitteln streiten. Vor allem bei den Katholiken, denn dort sind es die gleichen wie seit Jahrzehnten.
Wir haben seit Jahren die schlimmsten Zahlen von Langzeitarbeitslosen in Derry. Katholiken überall in Nordirland stellen 70% der Langzeitarbeitslosen. Was bedeutet da eine Gleichheitsagenda? Die Unionisten haben seit der Teilung Irlands 1922 daran gearbeitet, eine Entwicklung der Katholiken zu verhindern. Sie wollen ihre Macht nicht teilen. Und eines der Probleme, die sie im Moment haben, ist, dass wir ihnen zu nahe gekommen sind. Wir sind hier und fordern Teile der Macht. Und das ist ihnen zu eng. Republikaner kommen immer näher ran und die Unionisten haben Probleme damit. Sie wissen nicht mehr, wer sie sind. Sie brauchen uns für ihre eigene Identität, zur Abgrenzung. Und jetzt scheint es, als ob die Idee des Unionismus unwiderruflich Schaden genommen hat.
Für die Protestanten erscheint der Friedensschluss daher durchaus als Niederlage. Sie werden aufgefordert, abzugeben, ihre Macht zu teilen, zum Teil mit den ehemaligen Terroristen der IRA. Und Angst macht die Zukunft unberechenbar. Die alten Vorurteile bestehen nach wie vor. Der Weg zu einem gemeinsamen Zusammenleben erscheint schwer. Die Fronten bleiben trotz Friedensschluss verhärtet. Die Gewalt hat auf beiden Seiten viel Schaden angerichtet. Auch die IRA-Kämpferin Martina Anderson ist dafür verantwortlich, für Zerstörung und Leid. Hat sie es jemals bereut? Weiß sie, was ihre Taten tatsächlich angerichtet haben, was aus den Menschen geworden ist? Sie zuckt mit den Schultern. Kein Mitleid, keine Reue, aber Einsicht, sagt sie, ist schon vorhanden.
Ich weiß nicht, wie die Loyalisten sich wirklich fühlen. Ich kenne keine und hatte bisher nicht die Chance, mich mit ihnen zusammenzusetzen. Ich weiß nur, was man so im Radio hört, über Dinge wie die Schenkelbombe der IRA, die Zerstörung von Menschen in geradezu barbarischer Weise. Ich kann mir nicht vorstellen, was das alles in den Köpfen der betroffenen Menschen auslöst und mit ihnen macht. Und es war ja auch nicht so, als wenn das nur ein- oder zweimal passiert wäre. Nein, solche Anschläge gab es immer wieder.
Wie für Martina Anderson gehörte Gewalt für viele Menschen in Nordirland über 30 Jahre lang zum täglichen Leben. Tausende von Opfern bleiben als Zeugnis zurück. Richard Moore hat es am eigenen Leib erfahren. Er war 10 Jahre alt, als ihm ein Soldat mit einem Gummigeschoss das Augenlicht nahm. Aus 10 Metern schoss der Soldat auf das Kind. Moore fragt sich bis heute, warum. Sein Leben ist seitdem direkt mit dem Konflikt verbunden. Anders als viele hat der Katholik Moore allerdings versucht, nicht in die Rolle des Opfers zu schlüpfen, Rache zu nehmen, Vergeltung zu üben. Im Gegenteil. Moore, 40 Jahre alt, charmant, stets gut gekleidet, die dunkle Sonnenbrille vor den kaputten Augen, ist heute ein erfolgreicher Geschäftsmann und Friedensaktivist. Und er will Brücken bauen. Aus Wut darf keine Gewalt entstehen, sagt er. Und er nennt das Dilemma, in dem Nordirland bis heute steckt.
I was angry because at that point in time I felt that it shouldn't have been left today. I felt that.
Auch ich war sehr wütend. Ich hatte das Gefühl, dass unsere Rechte mit Füßen getreten und ignoriert wurden. Aber ich bin froh, dass es nie mehr war als Wut. Es ging nie darüber hinaus. Denn das Pech, in Nordirland zu wohnen, ist, dass du immer auf der einen oder anderen Seite stehst und es keinen Ausweg gibt. Dadurch kannst du viel leichter in etwas hineingezogen werden. Es braucht nur ein kleiner Anlass zu sein. Aber ich habe über die Jahre gelernt, dass es für beide Seiten genau das Gleiche ist. Wir sind nicht so verschieden.
Katholiken gegen Protestanten. Ein Gefühl, das über 30 Jahre das Leben der Menschen bestimmt hat. Verhärtete Fronten, 3 Jahrzehnte Bürgerkrieg, rund 4000 Menschen sterben. Erst 1998 beendet das Karfreitagsabkommen offiziell den Krieg. Die Waffen ruhen inzwischen weitgehend und dennoch fühlen sich die Protestanten bedroht. Sie befürchten, das Abkommen würde gegen ihre Interessen und Privilegien sein, ihnen ihre Existenzgrundlage wegnehmen. Wie viele ist auch der protestantische Sozialarbeiter Dave Nickel skeptisch und traut dem Friedensabkommen nicht.
Dass sie uns die RUC wegnehmen, sagt alles. Für sie bedeutet Royal Ulster Constabulary erstens die Krone und die Königin und zweitens der Name der Provinz, Ulster. Aber das ist der Name des alten irischen Königreiches, Ulster. Dann machen sie aus dem Ulster Defence Regiment das Royal Irish Regiment, aus der RUC den Police Service von Nordirland. Sie nehmen uns die Namen und die Menschen sehen ihre Identität bedroht. Wir dürfen nicht die englische Fahne über dem Parlament flaggen. Dieser Verlust von Identität gibt den Menschen einen traurigen Ausblick auf die Zukunft ihrer Kultur und ihres Glaubens.
For their way of life. Jackie, der ehemalige Kämpfer der IRA, seufzt. Den drohenden Verlust der protestantischen Identität, den haben sich die Protestanten, besonders die Loyalisten, selbst zuzuschreiben und ihrer Regierung in Belfast und London. Davon ist er überzeugt.
Sie wollen britisch sein, werden aber nicht so behandelt. Wir sagen ihnen, du bist irisch, weil du hier geboren bist. Sie wollen es aber nicht, also sitzen sie zwischen allen Stühlen. Wer sind wir, fragen sie sich. Was wir machen, ist für Gott, für Ulster und die Königin. Und dann landen sie im Gefängnis dafür.
Wofür kämpfen die Loyalisten eigentlich, fragt sich Jackie immer wieder. Er hält den Kampf der Protestanten für aussichtslos und falsch. Für sie geht es nur gegen die Katholiken. Und er weiß nicht, wofür sie kämpfen, ob sie überhaupt Ziele haben. Dem würde Mel widersprechen. Mel, Anfang 30, dicklich, ist Protestant. Als Paramilitär hat er für die Ulster Volunteer Force gekämpft, die zweitgrößte protestantische paramilitärische Organisation. Er kennt seine Feinde und weiß, wofür er sein Leben riskiert hat. Heute kämpft er für den Frieden. Im Trainingsanzug sitzt er mit Freunden in einer Hotelbar. Auf dem Tisch vor ihnen Sandwiches und Tee. Geboren und aufgewachsen in Irland, sieht er sich als Iren. Als Loyalist jedoch auch britisch. Das Gerede von einer Identitätskrise kann er nicht nachvollziehen. Und er hat auch nichts gegen eine gemeinsame Identität von Protestanten und Katholiken. Das Gerede darum macht ihn jedoch skeptisch. Zu viel Politik, findet Mel.
Ich glaube, es gibt eine Menge Leute bei den Unionisten, die sich nicht irisch nennen wollen, weil alles Irische von den Republikanern vereinnahmt wurde. Irisch sein heißt katholisch sein, nationalistisch und gälisch sprechen. Und im Ernst. Gälisch ist wahrscheinlich eine der am wenigsten gesprochenen Sprachen der Welt. Es gibt mehr Leute, die Latein sprechen als Gälisch.
Gälisch, die Sprache der Iren, wird selbst von den Iren wenig gesprochen. Sie ist vor allem ein Symbol für ein kulturell starkes und vereintes Irland. Mary, Anfang 50, geboren in Nordirland als Katholikin, verlor einen ihrer Brüder bei einem Anschlag Anfang der 70er Jahre. Sie lebte damals in England und hat den Konflikt in ihrer Heimat auch von außerhalb sehen können. Nach dem Tod ihres Bruders verließ sie England, um bei ihrer Familie zu sein. Mary arbeitet heute für eine Opfer-Selbsthilfegruppe in Belfast. Die Survivors of Trauma, die Überlebenden des Traumas. Sie kümmern sich um die Opfer des katholischen Viertels Ardon in Belfast. Das kleine Viertel hat mit die meisten Opfer des Konfliktes zu beklagen. Es gilt als Herzland der Republikaner, der radikalen Katholiken, der IRA. In England hat die resolute, freundliche Frau erfahren, wie das Zusammenleben von Protestanten und Katholiken ohne Konflikt funktionieren kann. Ihre Konfession spielte damals keine Rolle. Mit dem Blick von außen, so weiß sie, verändern sich die Perspektiven.
In England hatte ich zwei Frauen aus der protestantischen Shankill Road als Nachbarn und wenn wir ausgingen, waren wir irisch für alle anderen. Niemals wurden sie als englisch angesehen, obwohl sie von der Shankill kamen. So hielten wir zusammen. Wir waren alle aus Belfast, zwei Schwestern von der Shankill und ich aus der Ardoyne. Und sie waren ebenfalls irisch für alle anderen. Eine wollte das nicht und sagte, sie sei eine Ulsterfrau. Ich hielt ihr entgegen, ich sei eine Irin aus Ulster, wenn du dich jetzt besser fühlst. Sie wurden als irisch angesehen, genau wie ich auch.
Für Richard Moore sind es diese Gemeinsamkeiten, welche die Gruppen trennen. Und alle haben gute Gründe, ihre Abneigungen zu pflegen. Die Wut hinter sich zu lassen, das ist für Moore der einzige Weg zu einem dauerhaften Frieden.
What we've learned from that is, both sides have their arguments and have their reasons and have their justifications.
Wir haben gelernt, dass beide Seiten gute Gründe für ihre Sichtweisen und Argumente haben. Beide Seiten können behaupten, sie hätten recht. Nur bringt uns das nicht weiter. Was wir aber machen müssen, ist die letzten 30 Jahre aufarbeiten und bekennen, beide Seiten haben sich grausame Dinge angetan. Das müssen wir akzeptieren und sagen, ja, du bist so schuldig wie ich selbst oder genauso unschuldig. Wir müssen dafür sorgen, dass die Gründe und Ursachen für den Konflikt nicht mehr existieren.
Mit Leidenschaft setzt sich der blinde Katholik Richard Moore ein, um das Verständnis zwischen den beiden Lagern überhaupt erst einmal herzustellen. Selbst Opfer weiß er um die ungezählten Geschichten Nordirlands, die hinter den vielen Statistiken stecken. Es sind diese Geschichten, die die Abneigung gefördert haben, aber auch der Weg zum Verstehen des anderen sein können. Richard Moore blickt deshalb positiv in die Zukunft. Es ist nicht nur Frieden, den das Land braucht. Irgendjemand muss auch einmal die Verantwortung für all die Gewalt übernehmen. Es ist höchste Zeit, sagt Moore und lehnt sich zurück in seinem Bürostuhl.
Ich habe Opfer von beiden Seiten getroffen und ich weiß, dass ihr Schmerz der gleiche ist wie der meiner eigenen Familie. Und wenn du alle Geschichten aller Opfer zusammennimmst, sie auf Tonband kopierst, es auseinanderschneidest, die Schnipsel in die Luft wirfst und dann irgendwie wieder zusammensetzt und abspielen würdest, dann könntest du nicht sagen, welcher Schmerz zu welcher Seite gehört. Du könntest weder Protestanten noch Katholiken unterscheiden, denn der Schmerz ist genau der gleiche.
Is exactly the same.
Sie hörten heute »Das ist mein Land hier«. Nordirische Protestanten und Katholiken streiten um die richtige Identität. Eine Sendung von Nils Zurawski.